Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen, mein heutiger Gast ist Sabina Cabo. Sabina ist Partnerin bei der Contax Erftstadt Steuerberatungsgesellschaft, ein Unternehmen der Contax-Gruppe. Sabina ist spezialisiert auf den Mittelstand, dort insbesondere auf Immobilien und Umstrukturierung. Sabina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Daniel, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und bin sehr gespannt, worüber wir heute reden werden.
Wir fangen wie immer ganz vorne bei dir an. Wie bist du denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Ja, also meine Affinität zu Zahlen hat sich eigentlich schon in der Schule gezeigt und ich habe dann im Anschluss an das Abitur BWL studiert in Köln an der Universität und hatte dann eigentlich schon relativ schnell den Plan, Steuerberaterin zu werden, hatte auch die Schwerpunkte Steuerrecht, Steuerlehre und Wirtschaftsprüfung an der Uni und habe parallel, weil ich ja keine Ausbildung gemacht habe im klassischen Sinne, immer wieder beim Steuerberater gearbeitet, zunächst als Praktikantin und später dann als Werkstudentin sozusagen.
Waren das denn eher kleinere Büros, ich sag mal so bis 5 Personen oder doch schon größere Einheiten?
Das waren im Durchschnitt eigentlich so 2 bis 3 Steuerberater und immer so um die 15 Mitarbeiter, würde ich sagen.
Okay, also schon die oberen 10%, wenn man so die Kanzleien anschaut. Das heißt, du bist noch schon etwas größere Einheiten gewohnt. Wie war denn dann so der Schritt bei dir vom Studium in die volle Erwerbstätigkeit?
Ja, also ich war dann als Werkstudentin bei einer großen Gesellschaft, eine der Big Four, zunächst im Wirtschaftsprüfungsbereich und habe dort also eben größere Gesellschaften mitgeprüft und auch an den Berichten mitgearbeitet, wollte aber immer gerne in die Steuerberatung. Und dann hat also nach dem Studium der Wechsel stattgefunden. Da bin ich dann in den Mittelstandsbereich geraten und hatte dann Gelegenheit, größere Familienunternehmen mitzubetreuen und so das ganze Spektrum kennenzulernen. Alles, was also den Unternehmer selber anbetrifft, im privaten Bereich, Immobilienvermögen und dann eben auch die Gesellschaftsstrukturen.
Jetzt warst du ja zunächst in mittelständischen Kanzleien, dann bei den Großkanzleien, dann wieder mittelständischen. Was würdest du denn sagen, sind die größten Unterschiede bei den Arbeitsstilen und den Einstellungen?
Also für mich war das im Anschluss an das Studium eigentlich eine Riesenchance, kennenzulernen, wie die großen Kanzleien ticken. Hatte ja vorher schon den Vergleich zu den kleineren Kanzleien, habe es für mich persönlich als sehr positiv empfunden, dort arbeiten zu dürfen im ersten Schritt, weil man natürlich persönlich gefordert und gefördert wird, sei es Teams führen oder auch Management Lehrgänge zu besuchen und so weiter. Man hatte dann auch immer mit vielen Kollegen zu tun, was natürlich auch super viel Spaß macht. Die Teams waren größer als in den kleinen Kanzleien. Manchmal ist es natürlich so, dass in einer mittelständischen Kanzlei der persönliche Kontakt zu Mandanten natürlich mehr im Vordergrund steht und nicht so sehr dieses Verwalten von Prozessen, ne? Das hast du natürlich in der größeren Kanzlei eher, dass man da doch viele Schritte durchlaufen muss, bis dann der Bericht mal das Haus verlässt. Es ist doch sehr schwerfällig an der einen oder anderen Stelle. Ist natürlich auch mit Haftungsgründen verbunden. Und im mittelständischen, also in der mittelständischen Kanzlei vor allen Dingen, sehe ich den klaren Vorteil, dass man näher sowohl am Mitarbeiter noch ist, als auch am Mandanten. Und das macht für mich den Beruf des Steuerberaters auch aus, dass man den persönlichen Kontakt zu Mandanten hat und nicht nur E-Mails schreibt, ne? Oder viele E-Mails schreibt.
Okay, das war dann auch für dich persönlich der Grund zu sagen, ich verlasse so eine Big Four-Gesellschaft, die ja auch viele Vorteile hat und gehe in den Mittelstand.
Nee, im ersten Schritt gar nicht. Das hatte tatsächlich private Gründe. Ich habe 2004 angefangen, bin dann 2008 Steuerberaterin geworden. Und im Oktober 2009 habe ich den nächsten Karriereschritt gemacht, auch in der Big Four-Gesellschaft und bin Prokuristin geworden und war dann zeitgleich etwas unpassend schwanger mit meiner ersten Tochter, was erstmal ja auch gar kein Hindernis war. Ich habe dann 4 Monate pausiert und bin dann fast Vollzeit auch wieder eingestiegen direkt. Das ging dann auch sehr gut, da ich sehr guten Rückhalt in meiner Familie hatte, was die Betreuung anbetraf. Habe dann aber für mich festgestellt, es war gar nicht so die Arbeit, die irgendwie nicht zu dem privaten Moment passte, sondern hauptsächlich die Fahrerei, weil man doch viel Zeit im Auto ja verbringt. Damals gab es ja noch nicht Homeoffice und solche Dinge. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und habe dann mir überlegt, ich möchte gern weiter qualifiziert arbeiten, möchte aber auch meine Familie ja sehen und habe dann entschlossen, nach der zweiten Tochter, die ist 2012 geboren, mich selbstständig zu machen.
Ja, der Punkt ist ja absolut verständlich, weil gerade die Fahrzeit ist ja halt nun mal verlorene Zeit, also für alle Seiten, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch für die Familie. Von da ist das ein Schritt, den ich auch häufiger höre, das ist gar nicht so selten. Und dann hast du erstmal dein eigenes Büro alleine aufgebaut?
Genau, ich habe dann parallel zu der zweiten Schwangerschaft im Prinzip einen Businessplan schon entworfen, wie könnte es sein und wie könnte es gehen und habe dann mich im Oktober 2013 selbstständig gemacht. Ich habe dann mit der DATEV Kontakt aufgenommen, weil für mich war klar, dass ich eine gute Software brauche und da stand nur DATEV zur Disposition und habe dann im Oktober, ging es los. Zeitgleich war ich schon wieder schwanger und habe meine dritte Tochter erwartet. Das kam also jedes Mal etwas ungelegen, aber das ist ja in Ordnung und hat der Sache auch keinen Abbruch getan. Ja, und dann habe ich erstmal allein angefangen. Ich habe also von null angefangen und hatte direkt aus dem Umkreis, also aus Kindergarten oder sonstiges, waren Unternehmer, die sind auf mich zugekommen und wollten beraten werden. Und dann ging es auch schon direkt los mit, also Finanzbuchhaltung und auch Lohnbuchhaltung, was ich bis dato bei der vorherigen Arbeitgeberin gar nicht gemacht habe. Und da kann ich dir sagen, damals konnte man bei der DATEV noch anrufen und die Eilhotline bemühen. Und da habe ich dann sehr oft angerufen, weil ich tatsächlich Löhne noch nie gemacht hatte. Und so bin ich aber doch froh darüber, dass ich diese Zeit auch durchgemacht habe, weil jetzt weiß ich auch, was dahinter steht, ne? Also so, wenn man es nie so praktisch gemacht hat und Lohnabrechnung hatte ich vorher wirklich nie gemacht, hat mir das sehr gut getan, weil ich jetzt ein ganz anderes Verständnis für diese Dinge habe, ne?
Das sind ja direkt zwei ganz spannende Themen. Einmal selbstständig machen und in diese Basisarbeiten reinkommen. Das andere ist aber auch die Zusammenarbeit mit der DATEV. Wie war das damals? Gab es da so eine Art Gründungsberatung bei der DATEV?
Genau. Also ich hatte einen persönlichen Ansprechpartner. Den gibt es dann für Existenzgründer und steht für alle Fragen zur Verfügung. Dann hat man Support am Anfang bei der Einrichtung der Software und dann kann es eigentlich im Prinzip losgehen. Und da bin ich sehr gut unterstützt worden und auch bei den inhaltlichen Themen habe ich mich damals sehr gut aufgehoben gefühlt, muss ich sagen. Ich habe dann allerdings im Mai 2014, also knapp ein halbes Jahr später, auch schon meine erste Mitarbeiterin gewinnen können, die dann diese Themenbuchhaltung mir abgenommen hat, ne?
Ja, verständlich. Die DATEV bietet ja auch so ein Gründerprogramm an, was deutlich reduziert ist vom Preis. Gilt das denn auch noch, wenn man Mitarbeiter hat oder ist man dann schon in einer etwas größeren Version?
Ja, also ab dem zweiten Mitarbeiter braucht man ja einen Server in irgendeiner Form. Und bei mir war es damals so, dass ich dann mich direkt für die, das heißt heute Smart IT, damals hieß es DATEV Cloud, glaube ich, entschieden habe. Das war verhältnismäßig sehr teuer damals, hatte aber den Vorteil, dass also alles cloudbasiert ist. Man konnte arbeiten, wo man wollte, ab dem zweiten Arbeitsplatz, alles flexibel möglich. Und man hatte, also man bekommt, wenn man so ein Solo-Berater ist, ja immer diese CDs zugeschickt und muss dann die Software updaten. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist natürlich die Sicherung der Daten, der Mandantendaten. Und das war mir alles viel zu heikel, also insofern habe ich dann direkt die Smart IT gewählt und hatte die eigentlich auch die gesamten 10 Jahre meiner Selbstständigkeit durch und muss sagen, das war die beste Entscheidung.
Okay, spannend. Wir haben ungefähr gleich gegründet. Also bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe auch neben meinem normalen Job zuerst nebenberuflich meine Kanzlei gegründet, zuerst alleine, habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich halt so diese Basiskenntnisse wie Buchhaltung, Löhne nicht habe, weil ich das nie gelernt habe. Habe dann auch relativ zügig eine Mitarbeiterin eingestellt, die mir diese Arbeit auch abnehmen kann. Wir haben es sogar damals so gemacht, wir konnten es erstmal einen PC teilen, weil die war halt tagsüber da und da war ich halt selber arbeiten. Als ich abends nach Hause kam, konnte ich den PC dann haben. Da konnten wir noch relativ lange diese, ich sag mal, Version für eine Person nutzen. Von daher weiß ich sehr, sehr gut, wie man sich in der Phase fühlt, wenn man da so reinrutscht. Wie ging es denn danach für dich weiter?
Ja, das war 2014, ja. Und dann habe ich im Jahr 2015 damals im ansässigen Gewerbeverein mich engagiert und habe ein Unternehmerinnennetzwerk gegründet und darüber unheimlich viele interessante Kontakte bekommen und auch neue Mandate generiert. Also es war ja so, man hat ja, wenn man sich selbstständig macht, so die Entscheidung, will ich jetzt irgendwas kaufen oder wie kommen denn die Mandate zu mir? Das ging also relativ gut los und ich muss sagen, durch dieses Unternehmerinnennetzwerk wurde es auch nochmal gepusht. Denn man hatte eben, also wir haben inhaltlich einmal im Monat einen Stammtisch gemacht zu verschiedenen Themen. Wie kann man sich organisieren? Also es war so die Zielgruppe weibliche Unternehmerinnen. Da gibt's ja jede Menge von. Sei es ja jemand mit Catering-Unternehmen, eine hat eine Kunsthandelsagentur und so weiter. Und das war so im Prinzip das Prägende in 2015 und dann in 2016 auch wieder mit meinem DATEV-Berater zusammen haben wir eigentlich schon umgestellt auf Unternehmen online. Also die meisten Mandate fanden das auch sehr gut schon damals und haben dann angefangen, die Kanzlei zu digitalisieren. Das kam mir natürlich sehr entgegen, denn mein Ziel war es immer, also ich hatte ja jetzt dann mittlerweile 3 kleine Kinder, und meine Mutter hat im Wesentlichen die Betreuung übernommen, wenn sie jetzt mal nicht im Kindergarten waren oder auch noch zu Hause. Und da war es für mich wichtig, dass die Kanzlei tickt wie ein Uhrwerk. Und das heißt für mich auch eben entsprechend nicht stundenlang nach irgendwelchen Belegen zu suchen. Der Ordner ist weg, wo habe ich es nochmal abgelegt? Sondern wenn wir alles digitalisiert hätten, dann ist ja alles da. Und dann haben wir zuerst auch mit der ganz normalen Dokumentenablage ja gearbeitet und da alles abgelegt im Prinzip.
Die, okay, das heißt, du hast schon sehr früh mit der Digitalisierung begonnen.
Ja.
Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dein eigenes Unternehmerinnennetzwerk zu gründen?
Also es gab ja diesen Gewerbeverein und man sitzt ja so in seiner Kanzlei und dann überlegt man sich ja, wie kann man den Bekanntheitsgrad erhöhen, dass überhaupt mal das Bewusstsein entsteht, da ist eine Steuerberaterin hier bei uns im Umkreis und die macht ihre Sache vielleicht gut. Und wie ist sie denn so persönlich? Und das muss man ja irgendwie mal publik machen. Und man kann jetzt ja nicht irgendwie ein Riesenplakat aufhängen und sagen, hallo, hier bin ich. Und ich habe mir gedacht, dass man über die persönlichen Kontakte, ich war zuerst in dem ganz normalen Unternehmerfrühstück immer dabei. Und dann habe ich mir gedacht, sowas könnte man doch auch gut für Unternehmerinnen wählen oder machen.
Gibt es das Netzwerk heute noch oder hast du es dann irgendwann drangegeben, dass es zeitlich nicht mehr gepasst hat?
Also wir sind aus privaten Gründen damals umgezogen und damit hat sich auch die Kanzlei verlagert örtlich. Und in dem Zuge bin ich dann dort ausgeschieden, aber das Netzwerk gibt es noch. Die treffen sich auch regelmäßig und so weiter und so fort. Und weil das eben etwas weiter weg war, habe ich dann irgendwann gesagt, ich steige jetzt hier aus.
Ja, klar, wenn man es ja alleine, ich sag mal, erst irgendwo selbstständig macht, dann hat man meistens halt auch die Mandanten im Ort, ne? Das ist ja so der Klassiker.
Ja. Wobei, also ich muss sagen, dieser Umzug, das war ja schon also privat motiviert und wichtigste Voraussetzung für mich war eigentlich, dass meine damalige Mitarbeiterin unbedingt mitkommen sollte und die wohnte natürlich mehr in der Nähe der alten Kanzlei und dann habe ich damals schon, das war 2017, ihr angeboten, also ich wollte sie ja unbedingt halten, dass sie dann eben 2 Tage die Woche zu mir kommt. Nee, andersrum. 2 Tage die Woche zu Hause arbeitet und 3 Tage in die Kanzlei fährt und habe ihr dann auch die Fahrtkosten erstattet, weil ich sie unbedingt halten wollte. Und so ging das eigentlich damals schon los, dass sie auch teilweise im Homeoffice war. Das war schon ab 2017 so. Das war das eine. Und die Mandate, muss ich sagen, die sind eigentlich immer mitgezogen. Also da war diese örtliche Entfernung nie ein Problem. ob das jetzt Köln, Bornheim, Swisttal oder Rheinbach war, die Mandate sind immer noch da, obwohl die Kanzlei den Ort verändert hatte.
Okay, das ist schon ein Top-Ergebnis. Aber du hast dann auch sehr früh angefangen mit der Digitalisierung.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, 2016 hatten wir eine Tagesschulung von der DATEV und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, also meine Mitarbeiterin war eine sehr gute Buchhalterin und etwas stur und so in ihren Prozessen festgefahren und hat diesen DATEV-Mitarbeiter auch ganz böse angeschaut, als er reinkam. Das werde ich niemals vergessen und fand das alles richtig doof. Ja, dann habe ich gedacht, na toll, wenn die das nicht gut findet, wie wollen wir das jetzt hier machen? Also ich fand es schon vorher cool. Und dann hat er uns geschult anhand eines Mustermandanten, hat man so durchgebucht, Jahresabschluss gemacht und so weiter und so fort und geguckt, wie kriege ich die Belege da rein, wie gehe ich mit den Belegen um und so weiter, wie werden die verarbeitet. Und das hat dann auch meine Mitarbeiterin so gefangen, dass sie ab da total begeistert war und auf gar keinen Fall nochmal was anderes machen wollte. Und von da an haben wir im Prinzip, ich würde mal sagen, nicht die ganz kleinen Buchhaltungen, aber den Rest schon digital bearbeitet. Und hatten eigentlich gar kein Papier mehr.
Ja, da beschreibst du aber einen sehr typischen Prozess, den wir immer wieder erleben. Man stößt eine Änderung an und erstmal stößt man so ein bisschen auf Widerstände. Und ja, häufig im Nachgang sagen die Mitarbeiter, also war gut, dass wir es gemacht haben. Ne? Man muss erstmal diese Widerstände überwinden.
Ja, in der Tat. Es ist ja doch häufig so, sei es jetzt, wenn man überlegt, wir könnten uns mal anders hinsetzen im Büro. Das ist natürlich auch schon immer etwas, was unbeliebt ist im ersten Schritt, aber manchmal stellt es sich ja dann doch heraus, dass Veränderungen gar nicht immer schlecht sind. Aber da ist es natürlich wie immer im Leben, finde ich, wichtig, dass man offen darüber spricht und erklärt, warum machen wir das hier? Und in dem speziellen Fall wäre ja auch diese Zusammenarbeit in der Form gar nicht so gut möglich gewesen, wenn wir nicht auf dieses Digitale hätten umstellen können. Und auch für meine Mitarbeiterin war es ja ein Riesenvorteil, weil sie ja super flexibel an ihrem, das war dienstags immer ihr Putztag, da konnte sie ja dann sich das so einteilen mit der Arbeit, wie es ihr passte, ne? Weil sie ja eben zu Hause arbeitete.
Ich hatte das Tage in einem anderen Podcast, da erzählte eine junge Führungskraft auch, sie hat als erstes mal direkt nach ihrer Beförderung alle Mitarbeiter umgesetzt, weil die zu viel geschnackelt haben in ihrer Wahrnehmung, mit der Folge, dass alle so unzufrieden waren, mit Kündigung gedroht haben, dass man alles wieder zurückgedreht hat. Also das ist manchmal gar nicht so einfach, da so das Richtige zu finden für alle Seiten, also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Ja, das stimmt. Und ich versuche eigentlich immer, also ich bin ein sehr ehrlicher und offener Typ. Und ich denke, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Mitarbeitern hat, wozu für mich eigentlich auch gehört, dass man immer ein offenes Ohr hat, was haben die Mitarbeiter für private Themen, läuft da alles rund oder gibt es vielleicht gerade Probleme? Das ist ja jetzt häufig auch so, dass die Eltern dann krank werden und da auch Betreuungsbedarf haben. Und da nicht nur zuzuhören, wenn es Probleme gibt, vielleicht, also helfen kann man ja nicht immer, aber dann auch das Verständnis dafür zu haben, dass dann auch mal Homeoffice möglich ist, finde ich sehr wichtig, denn das bringt dem Mitarbeiter ja Vertrauen entgegen und das ist also meines Erachtens, also bei meinen Mitarbeitern auch noch nie missbraucht worden, dass man jetzt so dieses vermeintliche, ja, die sitzen ja zu Hause auf der Couch und haben nur einen Rechner an und drücken mal auf der Maus rum, sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich habe durchweg gute Erfahrungen damit gemacht.
Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst, wenn man so mitten im Leben steht, ich sage mal so 35, 40 oder ein bisschen älter, fängt ja genau das an. Man hat vielleicht noch die eigenen Kinder im Haus, hat aber gleichzeitig auch die Eltern werden, die vielleicht auch schon ein bisschen Unterstützung brauchen. Das heißt, man ist ja nicht nur im Job gefördert, sondern auch im privaten Bereich.
Genau, und da hat ja jeder seine anderen Themen, ne? Der eine hat vielleicht pflegebedürftige Eltern, der andere hat die Kinder, die vielleicht in der Pubertät etwas schwieriger werden. Oder man hat ja auch so Phasen, ne? Es gibt ja Phasen, da läuft jetzt gerade alles wunderbar, aber es gibt ja auch immer wieder Phasen, wo man vielleicht auch privat plant, der eine jetzt mal umziehen zu wollen und dann kommt vielleicht mal öfter Handwerker ins Haus oder so etwas. Und da war mir eigentlich immer super wichtig, nah dran zu sein. Und ich habe eine Mitarbeiterin während der Corona-Pandemie eingestellt. Da haben wir eigentlich auch nur einen Call gemacht. Dann habe ich die eingestellt, einmal den Rechner übergeben und seitdem arbeitet sie 100% im Homeoffice. Auch das hat super geklappt, weil da ist es tatsächlich so, dass die Eltern etwas älter sind und beide relativ pflegebedürftig.
Okay, also du sagst, durch diese Flexibilität, die du den Mitarbeitern auch ermöglicht, bleiben die auch in deiner Kanzlei und sind auch sehr zufrieden.
Ja, also unbedingt. Also die Loyalität, die dadurch entsteht, ist ja unbezahlbar. Und also es ist natürlich nicht so, wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet und hat pflegebedürftige Eltern, dass man sich dann den ganzen Tag um seine Eltern kümmern kann oder muss. Aber es ist halt so, wenn man zum Beispiel morgens immer die Brötchen vorbeibringt, dann fängt man vielleicht nicht morgens um 7 Uhr an zu arbeiten, sondern eher so gegen 9.30 Uhr, hat aber die Fahrzeit ja gespart. Und die spezielle Mitarbeiterin, von der ich spreche, die sitzt dann abends eben entsprechend länger. Da muss ich umgekehrt immer mal sagen, hör mal zu, auch dein Tag hat eigentlich nur 8 Stunden. Ne? Also super loyal und da habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht.
Sabina, du hast ja sehr erfolgreich eine eigene Kanzlei aufgebaut. Was hat dich denn dann dazu bewogen, in die Kontaktsgruppe zu kommen?
Das fing an 2018. Also ich hatte schon damals auch über 1,5 Jahre eine Kölner Kanzlei unterstützt, interimsmäßig. Das war der Bereich internationales Steuerrecht. Das war super spannend und habe also neben meiner normalen Kanzlei, sage ich mal, auch immer so interimsmäßig woanders mitgearbeitet. Und damals habe ich mir dann, die wollten mich auch unbedingt einstellen oder auch die Kanzlei übernehmen. Da habe ich mich damals dagegen entschieden, weil das eben von der Fahrzeit her zu viel gewesen wäre, was mir die Flexibilität genommen hätte. Dann ist erst 2018 meine damals 44-jährige Mitarbeiterin verstorben, was dann 2019 dazu geführt hat, dass mein Arbeitspensum sich verdoppelt hatte. Und dann kam ja die Corona-Pandemie, die mich doch etwas zermürbt hat mit diesen Schulschließungen und dann 3 Kindern und der Kanzlei. Das war ein sehr holpriger Weg und in dem Jahr habe ich dann die Mitarbeiterin eingestellt, die im Homeoffice arbeitete. Das hat schon mal etwas Entlastung gebracht, habe dann aber 21 im Flutjahr, waren wir auch betroffen. Unser Erdgeschoss war zerstört worden und auch die Kanzleiräume. Und dann habe ich vor der Entscheidung gestanden, ja, was mache ich denn jetzt? Wie sieht denn diese Zukunft aus, so die nächsten 5 Jahre? Und war dann so etwas frustriert und habe dann so abends in den sozialen Medien diese Blitzbewerbung bei der Contax gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, naja, ich kann ja einfach mal schauen, ob es passt. Und dann haben wir zusammen telefoniert. Und so hat sich das dann langsam ergeben.
Ja, spannend. Also für uns ist das ein seltener Weg, dass Leute über Facebook zu uns kommen. Wir haben in der Regel andere Bewerbungslinien, die besser funktionieren. Warum auch immer, das ist manchmal auch schwer zu sagen, warum eins besser klappt als das andere. Von daher freuen wir uns natürlich auch, dass das auch mal über diesen Weg funktioniert. Jetzt haben wir nicht gemeinsam eine Kanzlei neu gegründet, sondern wir machen das ja so, in der Regel kaufen wir Kanzleien. In dem Fall war das die Kanzlei Schmidt in Erfstadt mit dem Klaus-Michael Schmidt als damaligen Inhaber und Geschäftsführer, der ja auch heute noch Geschäftsführer mit ist. Wie war das denn für dich, in der Kanzlei dann anzufangen?
Ja, das war ein sehr spannender Weg. Also wir haben zusammen telefoniert, Klaus-Michael und ich, und haben einen Termin vereinbart. Und er sprach davon, dass man sich ja erstmal kennenlernen könnte und er suchte ja einen Nachfolger, der dann ihn in 1 bis 5 Jahren ersetzen sollte. Und dann habe ich im ersten Moment zugesagt zu diesem Gespräch und habe dann im nächsten Moment gedacht, naja, also mir schwebten so 25 Stunden die Woche vor, weil ich ja meine andere Kanzlei auch noch hatte, und habe den Termin dann wieder abgesagt. Und dann meinte Klaus-Michael, naja, das fände er jetzt sehr schade und wenn ich es mir anders überlegen sollte, sollte ich mir einfach wieder melden. Dann habe ich aufgelegt und habe es dann wieder bereut und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht trifft man sich doch einfach mal. Und dann habe ich wieder angerufen, 10 Minuten später, und dann haben wir uns getroffen und es war vom ersten Moment an so, dass man ein sehr gutes Gefühl hatte im Gespräch, dass man sehr gut harmonierte, und dann haben wir beschlossen, wir machen es einfach mal. Und ich glaube, das ist auch manchmal im Leben wichtig, dass man einfach die Dinge ausprobiert. Also ich habe dann, das war im September das Gespräch, und Mitte Oktober sind wir dann gestartet mit also einer teilzeitmäßigen Unterstützung, interimsmäßig. Dann bin ich hier eingestiegen und habe ihn unterstützt, und das war nach einer Woche schon so, dass man das Gefühl hatte, man wäre schon ewig da gewesen und hätte schon ewig zusammengearbeitet.
Vielleicht noch für unsere Zuhörer, wir beiden kennen es ja jetzt schon ein paar Jährchen. Also Klaus ist auch schon Mitte 70, ist also wirklich ein gestandener Seniorberater. Der, ich glaube, er hat jetzt 50-jähriges Bestehen als Steuerberater. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt.
Ja, und das muss man erstmal schaffen. Das ist dann auch eine lange Zeit, die man dann erstmal so allein unterwegs ist. Auch eine Riesenumstellung, wenn dann auf einmal ein Zweiter in die Kanzlei kommt, der halt auch eine starke Persönlichkeit ist. Wie wünschst du dir denn die Zukunft in einer solchen Kanzlei, wo du dann auch die Nachfolge übernimmst? Oder was würdest du da auch anderen jungen Menschen wünschen?
Ja, also der Riesenvorteil zum einen des Kontaktsverbundes und zum anderen auch der Zusammenarbeit mit einem solch erfahrenen Berater besteht natürlich darin, dass man den fachlichen Austausch hat. Das hat mir in den Jahren davor ja weitestgehend gefehlt. Also man musste immer erstmal telefonieren, bevor man sich austauschen konnte. Und so kann man einfach ins Nebenbüro gehen und sich zu komplexen Themen austauschen. Und da sehe ich einfach für mich jetzt im Moment den Riesenvorteil, dass ich da einen starken Partner an meiner Seite habe. Und ein Riesenthema haben wir natürlich. Wir haben verschiedene Arbeitsweisen. Das war ja schon direkt von Anfang an klar, dass Klaus seine etablierten Prozesse hat, die ja auch durchaus einen Riesenerfolg mit sich gebracht haben. Und mein Steckenpferd ist ja eben die Digitalisierung. Das ist so die größte Herausforderung, die es zu meistern gilt. Wir haben aber schon vieles umgestellt. Sei es jetzt, dass wir die Bescheide digital empfangen. Wir haben eine Scannerbox für die Mandanten, die eben noch nicht selbst mit Unternehmen online arbeiten und weitestgehend auch die Prozesse schon digitalisiert.
Habt ihr denn bei den Mandanten aktuell Schwerpunkte, welche Projekte ihr betreut, was ihr so macht, wo man sich sehr gut an euch wenden kann?
Ja, also wir betreuen den Mittelstand. Im weitesten Sinne, da sind also Einzelunternehmen dabei, sind GmbH-Unternehmer dabei, also jeweils immer die Unternehmensseite und auch die private Seite ja oft, ne? Dann haben wir GmbH und KKGs genauso dabei. Und recht häufig sind es auch immobilienbesitzende Privatpersonen, die wir betreuen. Und ganz besonders spannend in dem Zusammenhang ist es dann auch oft, wenn die Unternehmen größer werden, dass man dann aus dem Einzelunternehmen in die GmbH reingeht im Sinne von Umstrukturierungsmaßnahmen oder eben Holdingstrukturen etabliert und so weiter.
Okay, das heißt, ihr seht euch auch schon so als Beraterkanzlei, wenn ihr solche Prozesse angeht. Das heißt, man kann bei euch ein bisschen sagen, ihr seid also für den Mittelstand da und dort insbesondere auch bei Immobilien, Umstrukturierung, ja, und dann vielleicht auch später, wenn der richtige Zeitpunkt ist, das dann auch für die nächste Generation gut aufzustellen im Sinne von Erbschaften, Schenkungen und vielleicht Familiengesellschaften.
Ja, unbedingt. Also ich hatte gerade vorgestern ein Gespräch mit Mandanten zum Thema Ehegattenschaukel, auch ein spannendes Thema. Da war jetzt eben 30 Jahre Ehe passiert und man hatte sich gemeinsam was aufgebaut und hat jetzt überlegt, was machen wir jetzt mit unseren beiden Immobilien. Also das sind ganz spannende Themen, wo ja auch unheimlich viel Potenzial drin steckt. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch eben unheimlich wichtig, dass so die Basis, so das Brot- und Buttergeschäft, was ja auch zu unserem Beruf dazu zählt, eben tickt wie ein Uhrwerk, sage ich immer gerne. Also dass die Prozesse straff gehalten werden, dass man mit digitalen Belegen arbeitet. Man hat dann bei der Bilanzbesprechung auch schnell für den Mandanten ja ein klares Bild, weil man kann ja aus der Buchhaltung heraus auf den Beleg schauen gemeinsam oder die Dinge auch ganz anders durchleuchten. Und insofern ist dann auch tatsächlich Platz für die Zukunft, die Beratung, denn wir sind ja jetzt nicht nur Zahlenverwalter, sondern eben Berater. Und das, finde ich, macht ja den Job auch super spannend.
Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort, Sabina. Ich würde noch ein bisschen Werbung machen. Ihr sucht ja auch, da ihr sehr stark gewachsen seid in den letzten Monaten, neue Mitarbeiter und vor allen Dingen auch neue Steuerberater. Das heißt, wer das Gespräch jetzt hier super fand mit Sabina, gerne mal bei der Kontakt Erfstadt reinschauen und gucken, was wir für Stellen ausgeschrieben haben.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Wir sind offen für jeden, der sich für uns interessiert.
Sabina, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Daniel, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.